Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute: Stadt für alle. Für Sie am Mikro Paula Behrens und Klaus Scharke, die heute zu zweit moderieren werden.
Als Expertin bei uns zu Gast sind heute Dr. Henriette Bertram und Dr. Wiebke Reinhardt vom Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie im Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel. Frau Bertram und Frau Reinhardt, zusammen mit Studierenden haben Sie sich ja mit dem Thema gendersensibles Planen auseinandergesetzt. Was genau ist denn gendersensibles bzw. gendergerechtes Planen?
Gendersensibles Planen berücksichtigt unterschiedliche Bedürfnisse bei der Nutzung und Wahrnehmung von Räumen, die durch unterschiedliche Rollenerwartungen an Frauen und Männer entstehen und versucht oder hat zum Ziel, Chancengleichheit herzustellen bei dieser Nutzung von Räumen.
Mhm. Und wenn Sie jetzt von Chancengleichheit sprechen, ist das das Ziel Ihres Projekts gewesen oder was genau haben Sie in Ihrem Projekt gemacht?
Ja, wir haben uns zunächst mal mit den Studierenden Gedanken darüber gemacht, was chancengleiches Planen heißen kann und wie eine Planung aussehen könnte, die auf Chancengleichheit abzielt und verschiedene Bedürfnisse von Frauen, Männern, aber auch anderen Gruppen, es ging dann zuletzt auch um Kinder und Jugendliche im suburbanen Raum, berücksichtigt. Und da haben wir natürlich zuerst die Ursprünge dieser Idee von Gender Planning und Chancengerechtigkeit in der Planung uns angeschaut. Und das geht natürlich auch zurück auf eine breitere gesellschaftliche Entwicklung und Geschichte. In den 1980er Jahren zum Beispiel wurde das hier auch am Fachbereich sehr virulent. Das waren frauenpolitisch bewegte Zeiten und die Heide Moldenhauer, die damals bei der internationalen Bauausstellung 84, 87 in Berlin dabei war, hatte da notiert, dass es ihr eigentlich schwer fiel, sich die Stadt und ihre Arbeit im Sanierungsgebiet tatsächlich mal als Frau anzuschauen und zu gestalten mit den Augen einer Architektin und Planerin, da sie meinte, ihre Sichtweise und ihre Ausbildung ist so sehr von männlicher Theorie und Geschichte geprägt, dass sie dadurch eigentlich eine ganze Welt nicht gesehen hat. Und darum ging es uns in dem Projekt natürlich auch einerseits die Welt, Lebenswelt tatsächlich von Frauen, anderen Gruppen als Planern und Männern, die die Stadt nutzen, uns zu erschließen und dann auch zu gucken, was wir halt bisher nicht sehen als Planerinnen und Planer.
Mhm. Und wenn es jetzt um die Nutzung und Wahrnehmung geht und um die verschiedenen Bedürfnisse der verschiedenen Stadtbewohner, Stadtnutzenden, gibt es denn noch andere Gründe, die dafür sprechen, dass gendergerechtes Planen ein wichtiges Thema ist, vor allen Dingen auch gerade aktuell?
Es ist ja in gewisser Weise ein Dauerthema. Ich habe jetzt auch auf die historische Dimension verwiesen und insofern ist es jetzt auch kein Modethema, was vielleicht manche denken könnten, da Gender Mainstreaming jetzt in den Behörden, in der Politik, man sieht das ja bei Stellenausschreibungen, die jetzt mit männlich, weiblich, divers alle Gruppen ansprechen, egal wie sie sich selbst identifizieren. Das hat eine längere Geschichte und springt jetzt nicht quasi auf diesen Zug auf. Die Vorteile von Gender Planning oder der Perspektive sind natürlich, dass man dadurch eben die anderen Lebenswelten in den Blick bekommt, sich Verkehrsverhältnisse, Raumnutzung aus einer anderen Perspektive anschaut. Und dort kann man natürlich dann auch Bedürfnisse wahrnehmen erst, die man vorher nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und was gegenwärtige Voraussetzungen angeht, da ist natürlich absolut relevant, dass es da einen Anschluss gibt an Debatten von bisher wenig berücksichtigten Gruppen, die halt einfach schlecht repräsentiert sind. Das betrifft ja nicht nur die Planung, sondern auch andere Bereiche der Politik, auch der Geschichtsschreibung. Da gibt es definitiv Anschlüsse an Bewegungen wie Black Lives Matter oder MeToo, weswegen die Studierenden vielleicht auch da einen Zugang zu haben, weil es halt ihre Lebensrealität auch spiegelt und anspricht. Auch Fridays for Future setzen sich ja für eine Überwindung von Machtverhältnissen in der Nutzung der Natur, in der Ausbeutung ein und denken da verschiedene gesellschaftliche Ausschlussprozesse einfach mit. Und die kann die Perspektive der Planung für Diversität und auch gendergerechtes Wohnen und Leben in der Stadt durchaus auch inspirieren.
Könnte man denn jetzt auch möglicherweise einfach sagen, lass uns doch inklusiv planen und damit ist es gut? Oder ist das, was Sie jetzt hier als gendergerechtes oder gendersensibles Planen anführen, beinhaltet das nochmal Aspekte, die darüber hinausgehen? Oder ich meine, es gibt ja jetzt auch die Stichworte der Barrierefreiheit, ne? Also so im öffentlichen Raum. Also wie ordnen Sie das in diesem Zusammenhang ein?
Mhm. Also auf Englisch sagt man auch Gender Inclusive Planning. Also das ist durchaus ein Begriff, der darin vorkommt und der schon auch wichtig ist. Also dieser inklusive Blick auf verschiedene Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen eben. Und ja, also das ganze Thema kommt natürlich aus einer ist entstanden aus einer feministischen Perspektive, auch aus einer feministischen Stadtkritik. In den 1970er Jahren mit diesen ganzen Kritikpunkten, die auch Wiebke Reinhardt eben schon angesprochen hat, dass eben beispielsweise Sorgearbeit bei der Planung nicht so sehr berücksichtigt wird und deren Vereinbarkeit auch mit einer Erwerbstätigkeit, dass insgesamt ja weibliche Lebensentwürfe und weibliche Bedürfnisse abweichen von männlichen, die oft als sozusagen als Standard gesetzt werden. Natürlich hat sich das seitdem auch gewandelt. Natürlich sind Geschlechterrollen nicht mehr so starr. Es gibt mittlerweile auch viele Männer, die Sorgearbeit leisten, die Verantwortung für Familie übernehmen und die dann eben mit den gleichen Problemen zu tun haben wie Frauen, die vor der Arbeit noch die Kinder zur Kita bringen und dann noch hinterher einkaufen und die Kinder zum Sport bringen und noch die Oma versorgen und diese ganzen Dinge erledigen, bevor sie dann eben wieder nach Hause fahren und nicht nur den einen Weg zur Arbeit und den anderen Weg zurück am Tag haben, vielleicht noch oder am besten noch im Auto, wo man sowieso vieles, was stört, nicht so wahrnimmt. Und das hat auch mit Barrierefreiheit zu tun, um da jetzt nochmal wieder anzuknüpfen, aber das geht über Barrierefreiheit hinaus. Also soweit ich es verstehe, ist barrierefreie Planung eher auch so ein, hat so ja, Design-Aspekte, technische Aspekte eher im Blick, also dass Menschen, die auch körperlich eingeschränkt sind, genauso sich bewegen können wie Menschen, die es nicht sind. Und das ist total wichtig und das hat auch natürlich auch wieder Vorteile für Eltern mit Kinderwagen, wenn zum Beispiel jemand mit einem Rollstuhl irgendwo gut zurechtkommt oder für auch einen alten Mensch mit einem Rollator. Aber ja, dieses gendersensible Planen geht eigentlich darüber hinaus, insofern als es auch um Teilhabe geht, um Gemeinschaft, um Herstellen von Austausch und Kontakt, um die Herstellung von beispielsweise von Nutzungsmischungen, um auch gerade diese Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Also da hängen eigentlich noch mehr Aspekte dran als die reine Barrierefreiheit.
Wir hatten ja jetzt gerade, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es sehr stark um diese Alltagstauglichkeit für eben eine breite Masse an Menschen. Und es wurde jetzt eben angesprochen, dass darüber hinausgeht, dass eben Kontakt noch mit ins Spiel kommt und eine gewisse Nutzungsmischung. Was genau heißt denn Nutzungsmischung? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, wir haben ja auch Stadtteile angeschaut, die nicht so ganz im innerstädtischen Bereich in Kassel liegen und das lag daran, dass es schon lange so eine Kritik eigentlich an suburbanen, also außerhalb der Stadt gelegenen Wohngebieten gibt, dass sie monofunktional sind, also dass sie nur Wohnen eigentlich berücksichtigen und dass man dort aber oft nicht arbeiten kann oder zumindest keine ja, keine Vielfalt von Arbeitsplätzen besteht, dass die Versorgung oft sehr schlecht ist, aus über den ja, täglichen Bedarf hinaus, dass es wenig Infrastruktur gibt, also was jetzt zum Beispiel Kinderbetreuung angeht, was aber auch medizinische oder ja, Freizeitinfrastruktur angeht, mhm, und dass dadurch einfach sehr lange Wege entstehen. Und allein dadurch, dass man gemischte Quartiere plant und eben diese Wege reduziert zwischen Arbeit, Wohnen und Freizeitgestaltung und Versorgung und was man eben sonst noch alles so am Tag zu erledigen hat, ja, erleichtert man einfach das Leben für sehr viele Menschen. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei der Frage, was ist sozusagen das Wichtige daran? Mhm. Also natürlich ist es dann irgendwie auch von dieser ja, Sorgearbeit und der Komplexität des Lebens, wenn man eben irgendwie noch andere Menschen zu versorgen hat, gedacht. Aber gleichzeitig ist es nicht nur für Menschen gut, die eben damit auch beschäftigt sind, sondern für alle letztlich, die sich in so einem Quartier bewegen. Mhm.
Wir hatten ja jetzt eben schon mal angesprochen, dass Sie sich verschiedene Stadtteile angeguckt haben, beziehungsweise die Studierenden. Dazu gehören Waldau, Süsterfeld, Helleböen, Jungfernkopf, Kirch Dittmold und Harleshausen. Wieso sind ausgerechnet diese Stadtteile analysiert worden?
Die gehören per Definition ja nicht zum innerstädtischen Bereich von Kassel, also könnten sie so als suburbane Quartiere gelten. Ein paar Gründe hat meine Kollegin ja gerade schon angesprochen, dass diese Stadtteile häufig noch ein gewisses Entwicklungspotenzial haben, was städtisches oder auch suburbanes Leben, das kann man ja auch neu definieren, heißen kann, was es jetzt ausmacht und was vielleicht wünschenswert wäre für die Bewohnerinnen und Bewohner. Nicht zuletzt würde ja auch die Schaffung kürzerer Wege, die bessere Versorgung, Nahversorgung, auch zu einer Reduktion von Verkehr führen. Da würden wir auch alle insgesamt als Gesellschaft und die Umwelt von profitieren. Die Stadtteile haben sich dann die Studierenden aus den möglichen, die es auch sonst noch gäbe. Also wir haben nicht per se gesagt, nein, Wolfsanger schauen wir uns nicht an, ist langweilig. Die haben die Studierenden sich dann selbst ausgesucht und zunächst Erkundungen da durchgeführt und dann festgelegt, welche Untersuchungsgebiete sie aus bestimmten Gründen besonders interessant finden.
Mhm. Ja.
Ich hab vielleicht noch mal eine Frage zwischendurch, dass wir da noch mal die Brücke schlagen. Also Sie haben ja diesen Fachbegriff des suburbanen Stadtteils jetzt irgendwie genannt, ne? Also was irgendwo da draußen ist, nicht Teil der Innenstadt oder das hier jetzt in Kassel, sage ich mal, bis vielleicht ja, in dem Bereich Innenstadt plus dann in Richtung Vorderer Westen, Ansatz Wilhelmshöhe und so weiter. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, gemischte Quartiere zu schaffen, das haben Sie ja gesagt, dass das wichtig wäre. Haben Sie denn mal ein Beispiel für ein gemischtes Quartier, wo aus Ihrer Perspektive hier in unserer Stadt die Dinge gut zusammenkommen, wo es dann sozusagen diese viel gerühmte Stadt der kurzen Wege gibt, die dann eben auch, wie Sie es gerade angesprochen haben, beispielsweise Verkehrsbelastungen vermeiden?
Ja, mir würde jetzt der vordere Westen nahe liegen. Es ist tatsächlich ja auch der Stadtteil, in dem, wenn ich da richtig informiert bin, eine der ersten richtig langen Fahrradstraßen festgelegt wurde. Und das gibt es in Süsterfeld-Helleböen zum Beispiel so nicht. Da gibt es durchaus ein Fahrradwegenetz, aber da fährt man viel an vielbefahrenen Straßen entlang. Das ist vielleicht für kleinere Kinder oder Jugendliche, ob die nun mit ihren Eltern unterwegs sind oder einer Betreuungsperson oder nicht, nicht ganz so angenehm. Da muss man auch zwischendurch auf einer Verkehrsinsel vielleicht stehen bleiben und von großen SUVs umfahren. Und es ist vielleicht dann auch eher furchtbesetzt und dann fährt man vielleicht doch lieber auch mit dem Auto und fühlt sich da sicherer. Und diese schöne Fahrradstraße, die gesamte Goethestraße jetzt entlang geht, die lädt halt auch einfach dazu ein, ein anderes Verkehrsmittel zu benutzen. Da kann man in Süsterfeld-Helleböen oder auch im Brückenhof in Waldau durchaus noch einiges entwickeln.
Ja, also diese Schneisen. Das ist eigentlich, in fast allen von den untersuchten Stadtteilen haben die Studierenden das festgestellt, dass die problematisch sind, gerade für Familien, also gerade für jüngere Kinder, zum Beispiel im Jungfernkopf, die Gruppe, die hat eigentlich auch viele Elemente gefunden, die positiv sind für Familien, dass sie gesagt haben, hier kann man eigentlich mit Kindern sehr gut wohnen. Es gibt viele Freiräume, es gibt viele auch Angebote für Kinder, aber die können sich letztlich nicht alleine im Stadtteil bewegen. Und das ist schon auch was Wichtiges, wo man auch sagen würde, das betrifft dann eben nicht nur Kinder, das betrifft tendenziell auch andere sogenannte vulnerable Gruppen, also Menschen, die mit eingeschränkter Mobilität irgendwie zu tun haben, ältere Leute und so.
Aber natürlich geht es da nicht nur um Verkehr, wenn es um Nutzungsmischung geht, das wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen, sondern auch um Nahversorgung, um eine Form von urbanem Leben im guten Sinne. Also darf sich ja natürlich auch nicht vormachen, dass urbanes Leben und gemischte Quartiere immer konfliktfrei wären. Das muss man dann in gewisser Weise auch aushalten und in der Demokratie aushandeln. Aber die Nutzungsmischung wird es halt erleichtern, sich zu versorgen, auch öffentliche Räume zu haben, die angenommen und genutzt werden, wie die Goethe-Anlage zum Beispiel. Das ist ein Park, der sehr gut funktioniert und angenommen wird, auch nicht konfliktfrei, aber wo es verschiedene Angebote gibt für Kinder, für Jugendliche, auch für Menschen mit Hund Runden zu drehen und sich aufzuhalten, da ist es lebendig. Und man kann sich dort sehr gut versorgen mit kurzen Wegen, ob mit Rollator oder Fahrrad oder auch so gesund zu Fuß und jung. Da gibt es halt einfach verschiedene Angebote. Die Versorgung mit Ärzten ist gut und es ist gut angebunden auch an den öffentlichen Nahverkehr. Das sind alles so Punkte, die sie in den suburbanen Quartieren, wie wir sie jetzt definiert haben für das Projekt, einfach nicht finden.
Da ist vielleicht nochmal auch ein anderer Aspekt wichtig, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Das ist der des Sicherheitsempfindens. Also wo du, Ribi, jetzt gerade sagst, da ist immer was los. Ne? Dadurch wird auch ein Raum sicher und das ist auch oft ein Thema für die gendersensible Planung, weil auch Frauen und Männer unterschiedliches Sicherheitsempfinden haben. Und da, wo es belebt ist, da, wo Menschen sind, und rund um die Uhr Angebote bestehen und auch Angebote genutzt werden, da fühlen sich Menschen, Frauen, Männer und auch diverse Menschen sicher.
Ich würde da ganz gerne mal einhaken, wenn wir jetzt mal ein sehr prominentes, also Sie haben das ja selber angeführt, Vorderer Westen könnte man jetzt möglicherweise als einen dieser gemischten Stadtteile als positives Beispiel hervorheben. Wir haben vor einiger Zeit, also nicht wir, ich war beteiligt, sage ich mal, an diesem Projekt Umbau Friedrich-Ebert-Straße und da ist genau das gemacht worden, was man auch vielleicht fordern würde von Ihrer Seite aus, nämlich Stadträume zu schaffen, die für alle Gruppen, die sich in der Stadt bewegen, nutzbar sind. Und wir erleben in letzter Zeit natürlich diese krasse Situation rund um diesen Platz an der Annastraße, wo das vollkommen aus dem Ruder läuft. Also wie positionieren Sie sich? Sie haben vorhin mal gesagt, ja, das muss man aushalten oder möglicherweise demokratisch aushandeln. Stichwort Nutzungskonflikte. Wie geht man mit sowas um?
Also Gender Planning geht ja auch nicht von einer romantischen Vorstellung aus und man muss auch vorsichtig sein, jetzt eben das die gemischte Nutzung, das gemischte Quartier als Ideal für alle zu erheben. Wie ich auch schon sagte, das ist dann auch nicht immer schön. Es hat aber auch niemand gesagt, dass Aushandlungsprozesse in der Stadtplanung immer eine gemütliche Angelegenheit sind. Für die Anwohnerinnen und Anwohner dort an der Annastraße, an der Friedrich-Ebert-Straße, die Debatten sind mir natürlich bekannt, ich habe das auch selbst vor Ort mal erlebt, ist es natürlich auch eine große Belastung. Das hat es vorher auch unten an der Goethestraße gegeben. Und da gab es dann auch Interventionen seitens der Kommunalpolitik und der Stadtteilvertretung. Das muss man tatsächlich dann angehen und darüber sprechen, wie das gelöst werden kann, wer aber auch für welche Räume, welche Nutzung gestattet bekommt. So. Und das kann man nicht einfach verbieten, meine ich, wenn man möchte, dass alle Menschen auch einen Platz in der Stadt haben, was wichtig ist, weil ich glaube, dass das sonst auch zu einer großen Unzufriedenheit führt und nicht, dass wir am Ende eine glückliche Stadt haben, wenn alle ihren Platz haben, aber solche Plätze können ja auch in ihrer Nutzung durchaus einen Wandel erfahren.
Wir machen mal, behalten Sie bitte diesen Gedanken, ja, und so, wir, und dann kommen wir jetzt gleich wieder zur Stimme. Wir geben Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine kleine musikalische Pause, damit auch Sie mal durchatmen können und das Gehörte für sich auf sich wirken lassen. Und die große Herausforderung für Herrn Scharke besteht jetzt darin, per YouTube hier Musik zuzuspielen. Ich gebe alles, dass es funktioniert.
Willkommen zurück zum Stadtlabor. Unser Thema ist heute immer noch Stadt für alle und unsere Gäste sind weiterhin Henriette Bertram und Wiebke Reinhardt von der Universität Kassel im Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung vom Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie. Genau, wir möchten gerne nochmal da einsteigen, wo wir eben aufgehört haben, deswegen übergebe ich das Wort.
Dankeschön. Nutzungskonflikte, das ist was die Stadt halt nun mal einfach begleitet, die Geschichte der Stadt begleitet. Und das muss man, das hatte ich ja schon gesagt, möchte aber nochmal betonen, auch aushalten und Wege finden, da auch auf die beteiligten Nutzerinnen und Nutzer, die verschiedenen Interessen zuzugehen. Und in Wien zum Beispiel, wo die Eva Keil im Stadtplanungsamt Vorreiterin für Genderplanning und inklusives Planen ist, seit 30 Jahren werden viele Sozialraumanalysen durchgeführt, wo tatsächlich darum geht, die Konflikte vor Ort tatsächlich zu verstehen. Da sind auch Ethnologinnen und Ethnologen dabei, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, um danach zu schauen, welche Konfliktpartei, wenn man so möchte, hat da jetzt welche Bedürfnisse und welche sind wir bereit aufzunehmen in die Planung. Möchte ich Jugendlichen das Feiern verbieten? Das kann ich entscheiden und dann die räumliche Situation schaffen, die das dann verunmöglicht. Aber das müsste meiner Ansicht nach auch politisch ausgehandelt werden, wo die ihren Platz bekommen können. Und was jetzt den Konflikt an der Friedrich-Ebert- und der Anna-Straße angeht, wäre dann vielleicht eine Überlegung wert, welche anderen Räume haben Sie denn jenseits des Konsums irgendwo sich aufzuhalten in der Stadt und wo können Sie Ihre Freizeit denn gestalten? Genau, und wer hat welche Nachteile davon, dass Sie sich diese Plätze aneignen? Aneignung ist ja nun mal auch nicht immer romantisch und schön, auch wenn das manchen vielleicht in ihrem eigenen Milieu als attraktiv erscheint. Zu der Thematik, wie können Jugendliche, Kinder und Jugendliche Raum nutzen, welche Möglichkeiten haben sie, ihre Freizeit zu verbringen, ist halt ein interessantes Beispiel auch das Teilprojekt von unseren Studierenden im Rahmen des Seminars, des Projekts zu Gender Planning und im suburbanen Raum, die sich dort in Jungfernkopf aufgemacht haben, zusammen auch mit Kindern und Jugendlichen, die befragt haben zu ihren alltäglichen Wegen, zu ihren alltäglichen Orten im Stadtteil und festgestellt haben, dass es halt dort einfach wenig Angebote gibt, wie die Jugendlichen überhaupt ihre Freizeit gestalten können und dass da ein großer Nachbesserungsbedarf besteht, damit sie nicht ab 15 Uhr in einem eigentlich leblosen Stadtteil sich aufhalten müssen.
Mhm. Dann vielen Dank für die Erläuterung. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Überleitung, um jetzt nochmal konkreter auf das Projekt zu sprechen zu kommen. Genau, diese 5 Stadtteile, die ja analysiert wurden, waren nochmal Waldau, Süsterfeld, Helleböen, Jungfernkopf, Kirch, Dittmold und Harleshausen. Und das Ergebnis des Projektes ist ja ein ungefähr 350 Seiten langer Bericht über gendersensibles Planen, speziell in diesen Stadtteilen. Gibt es da konkrete, oder jetzt grob gesagt einmal so Schlagpunkte zu den jeweiligen Stadtteilen? Was ist aufgefallen? Wo ist Verbesserungsbedarf? Wie ist die Situation vor Ort?
Also ja, wie gesagt, die Studierenden, die haben sich alle ihre Teilfragen in den Kleingruppen selber gesucht, je nach Interesse. Und die Teilgruppe in Jungfernkopf, die hat sich eben vor allem mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, hat festgestellt und hat eben auch dort eben ja die Kinder und Jugendliche begleitet, einige durch den Stadtteil, hat auch mit dem Ortsbeirat Gespräche geführt und zum Beispiel, was ich eben schon gesagt hatte, festgestellt, Das Angebot für Kinder ist eigentlich ziemlich gut. Also Kinder, jüngere Kinder können in Jungfernkopf durchaus was erleben und für die gibt es einiges an Angebot. Es ist eben für sie schwierig, sich eigenständig im Stadtteil zu bewegen. Da ist immer nötig eigentlich, dass ein Elternteil mitgeht. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Erwerbsarbeit, Sorgearbeit. Ne? Das ist so die sogenannte Begleitmobilität, ist immer nötig. Und das ist aber eben für Jugendliche nicht so viel Angebot gibt, dass die dann zwar schon eigenständiger unterwegs sein können, aber es gibt für sie eigentlich wenige Treffpunkte, Streifräume haben die das genannt, wo sie sich eben ja auch dann vielleicht mal unbeobachtet von Erwachsenen oder auch so, dass es eben keine Konflikte zum Beispiel gibt mit Kindern, die eben andere Bedürfnisse haben, unterwegs sein können. Die hatten da ja einen sehr schönen Vorschlag gemacht, wenn man an der Bahnhaltestelle, an der Regiotram-Haltestelle Jungfernkopf aussteigt, dann ist man, hat man diese große Straße Schenkebierstanne und gegenüber ist so eine Grünfläche, die eigentlich kaum genutzt ist, also offiziell kaum genutzt ist. Das ist einfach eine Grünfläche, da ist aber ein Trampelpfad, da gehen Leute auch mit Hunden, da gehen eigentlich viele Leute lang und das ist schon auch eine kürzere Verbindung in den Stadtteil rein. Und da haben sie vorgeschlagen, diese Grünfläche beispielsweise so zu gestalten, dass sie eben auch attraktiv für Jugendliche ist, dass man zum Beispiel ein paar Bänke hinstellt, dass man auch so ein bisschen wie so Nischen schafft, dass Jugendliche, also durch Grünpflanzen, dass eben Jugendliche sich dort gerne aufhalten, vielleicht sich auch abends treffen können und so. Und die Gruppe in Süsterfeld-Helleböen, die hat sich auf Alleinerziehende konzentriert. Also die haben festgestellt, dass es in Süsterfeld-Helleböen relativ viele Alleinerziehende gibt im Vergleich zu Gesamtkassel. Und hat sich unterhalten oder hat auch Gespräche geführt mit Alleinerziehenden und auch mit, mit dem Ortsbeirat. Und anderen Menschen, die irgendwie aktiv sind im Stadtteil und die haben als Produkt letztlich so eine Art Flyer gehabt, wo sie Angebote für Menschen mit Kindern, natürlich nicht nur für Alleinerziehende, aber auch für Alleinerziehende gesammelt haben unter dem Stichwort Du bist nicht allein. Also auch hier zum Thema Vernetzung und Teilhabe und auch die Möglichkeit zum Austausch zu schaffen, dass man sich vielleicht auch gegenseitig entlasten kann im Stadtteil. Und auch, ja, die haben auch festgestellt, dass es eben in dem Stadtteil sehr viele verschiedene Bebauungs- und Bewohnendenstrukturen gibt und dass dadurch einfach der Zusammenhalt über die Quartiere hinweg nicht so groß ist und haben versucht, das eben auch damit zu stärken und haben dann auch Vorschläge entwickelt für das Olof-Palme-Haus, was ja aktuell abgerissen werden soll und dann eben, aber also da soll ja auch ein neues Gebäude entstehen, auch wieder so ein Gemeinschaftshaus.
Das heißt, was ich jetzt hier ganz stark raushöre, ist, dass in den beiden Stadtteilen mehr Begegnungsorte und Begegnung auch untereinander im Fokus steht, zusammen noch mit den erleichterten Fußwegen, dass man da praktisch auch besser mobil ist. Wie sieht das denn noch bei den anderen Stadtteilen aus? Gibt es da noch mehr Aspekte?
Ja, in Waldau ist sicher ganz vorherrschend, dass es im Grunde eigentlich durch die Monofunktionalität, die ein Ergebnis von Planung ist, hat man als Wohnstadt dort gebaut, ziemlich leblos wird ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wir haben da auch festgestellt, beziehungsweise die Studierenden natürlich festgestellt, dass die Freiräume, die Spielplätze eigentlich kaum genutzt werden, obwohl es dort ja durchaus viele Grünflächen gibt zwischen den Zeilen und den Wohnblöcken. Aber dass die einfach komplett unbelebt sind. Ich musste an den wunderbaren Roman von Brigitte Reimann denken, Franziska Linkehand, eine Protagonistin, die Architektin ist, mit einer neu gebauten Stadt auseinandersetzen muss. die auch dann paradigmatisch Neustadt heißt. Und da heißt es dann irgendwann, ab 17 Uhr ist die Stadt tot, toter als Pompeji. Und den Eindruck kann man da dann schon durchaus manchmal bekommen. Das wäre anders, wenn man dort eben verschiedene Nutzungen vielleicht andenkt und plant und auch anbietet, dass dort mehr Arbeitsplätze geschaffen worden wären, wenn sowas ausgewiesen wird, wo neue Büros entstehen können. Die Versorgung mit Kindergärten oder auch Begegnungsorten durch alle Generationen hinweg ist auch noch ausbaufähig, also bisher spärlich. Und so ist das auch alles sehr weitläufig und unzusammenhängend. Also eine Planung, die verschiedenen Ecken von Waldau besser verknüpft und integriert, nicht durch große Verkehrstrassen durchschneidet, wäre da sicherlich wünschenswert. Und das war auch ein Ergebnis von den Studierenden von Corbinian Schmidt und Christina Klausmann, die da sich mit Waldau genauer beschäftigt haben. Mhm.
Dann sind jetzt noch offen Kirch-Dittmold und Harleshausen.
Genau, in Kirch-Dittmold, da haben drei Studierende sich vor allem mit dem Bereich um die Teichstraße beschäftigt. Kirch-Dittmold ist ja eigentlich ein sehr beliebter Stadtteil, ein sehr auch kleinteiliger Stadtteil, wo man jetzt eigentlich nicht das Gefühl hat, der ist jetzt... da ist jetzt besonders viel Bedarf so, aber die haben festgestellt, dass es gerade dieser Bereich um die Teichstraße, wo die ja eigentlich das historische Zentrum des Stadtteils ist und wo es auch, wo eben vieles zusammenkommt, da ist Gastronomie und da sind einige Geschäfte und da sind aber auch Wohnhäuser, da sind Ärztehäuser, da ist, glaube ich, ein Neukauf oder Edeka oder irgendwie sowas noch. Und jedenfalls, viele Menschen halten sich da auf, aber gleichzeitig ist es schon auch eine schwierige Situation da an der Haltestelle mit der Bahn, mit den Bahnschienen. Dann ist da gleichzeitig der Fahrradweg, der quasi durch die Eisdiele durchführt, also durch die Außengastronomie von der Eisdiele. Und dann gibt es da, wenn man von unten sozusagen kommt, rechter Hand, diese kleine Nische da am Opferhof, wo auch dieser kleine Springbrunnen ist, wo sich Leute gerne aufhalten würden, also oft wohl in der Vergangenheit sich auch Jugendliche aufgehalten haben, das aber den Anwohnenden wieder nicht gefallen hat. Deswegen gibt es dort keine Bänke oder keine Bänke mehr. Und das Kiosk ist geschlossen, also es gibt auch keine Möglichkeit, sich mal kurz auszuruhen für beispielsweise ältere Leute oder Menschen mit Kindern und mal zu verschnaufen, vielleicht was zu trinken, zu kaufen oder so. Und deswegen haben sie da eben auch versucht, Ruhemöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten und auch da wieder Orte zu stärken, wo man eben zusammenkommen kann, verschnaufen kann im städtischen Alltag sozusagen und da eben auch dadurch eben auch für die Leute, also für eben die besonders vulnerablen Gruppen Möglichkeiten zu schaffen oder den Alltag zu erleichtern letztlich. Mhm. Ja, und Harleshausen, die beiden haben sich vor allem um die Freiräume gekümmert, haben dort zwei Freiräume, zwei unterschiedliche angeschaut.
Das
Kubergraben und wie hieß das andere? Das ist gerade präsent. Okay,
jedenfalls. Wir sollten das wissen.
Es ging jedenfalls um die, um die Nutzungsvielfalt in den Freiräumen und die Möglichkeiten für alle NutzerInnengruppen, sich dort eben zu entfalten, weil da ist es auch ein Befund aus der Forschung, dass sich Mädchen ab einem gewissen Alter, 10, 12, irgendwie aus den öffentlichen Räumen, aus Freiräumen, Grünräumen zurückziehen und sich oft nicht so wohl fühlen, dann ist da oft, ein Bolzplatz, da fühlen sie sich nicht wohl, dann spielen die Jungs Fußball, so ganz überspitzt gesagt, klischee-mäßig, Und das ist wie so ein Käfig, oft eingezäunt. Mhm. Dann gibt es einen Eingang und dann bleiben sie lieber zu Hause. Und da haben sie eben geschaut, also das ist jetzt an den beiden, das eine ist ein Park und das andere ist so sozusagen auch Innenfläche von einer Wohnsiedlung. Das ist jetzt kein Bolzplatz, aber auch da haben sie eben geschaut, wer nutzt eigentlich diese Räume, wer würde sie gerne mehr nutzen und wie könnte man da ja, die Vielfalt erhöhen und die Möglichkeiten für alle Gruppen verbessern.
Mhm. Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste für den engagierten Vortrag. Wir machen nochmal den Versuch einer kleinen musikalischen Pause, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durchatmen können und wir auch. Und dann hören wir uns gleich wieder im Stadtlabor.
Willkommen zurück zum Stadtlabor. Das Thema heute ist Stadt für alle und unsere Gäste sind Henriette Bertram und Wiebke Reinhardt, beide vom Fachgebiet Stadterneuerung und Planungstheorie am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel. Genau, wir hatten jetzt eben schon ein paar Mal die Studierenden angesprochen. Zwei wurden auch schon namentlich genannt. Und da würden wir gerne anknüpfen. Wer sind denn die Teilnehmenden bei Ihnen im Projekt gewesen?
Ja, also die möchten wir herzlich gerne hier auch nochmal nennen, denn wir beide haben von der Zusammenarbeit und den Ergebnissen der Studierenden super viel gelernt. Es war ein tolles Projekt mit sehr engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und letztlich sind die jetzt die Expertinnen und Experten für die Stadtteile, weil wir uns auch nicht so intensiv, also nicht so viel dort aufgehalten haben, auch wenn wir uns häufiger auch in den einzelnen Stadtteilen getroffen haben. Das war ja dereinst letztes Jahr auch fast die einzige Möglichkeit, sich draußen auf Abstand zu treffen und da quasi unser Projekt zu gestalten. Also wir haben sie durchaus besucht, aber die kennen sich da viel besser aus und Detailfragen, Expertinnenfragen können dann gerne gerichtet werden, denke ich, an Charlie Bosch, Emily Georg, Franziska Hederich, an Jost Holtgrafe, Swantje Kalthoff, Christina Klausmann, Ariane Nehrmann, Lisanne Quast, Corbinian Schmidt und Laura Sportelli sowie Janne Steinkamp. Die waren alle mit dabei und haben halt dazu beigetragen, dass das so ein super Ergebnis gab, das jetzt tatsächlich ja auch in den einzelnen Stadtteilen durchaus Interesse geweckt hat, sich mit der Thematik genauer zu beschäftigen.
Genau, wir hatten, also es waren insgesamt 11 Studierende aus dem Master Stadt- und Regionalplanung, eine aus dem Bachelor Landschaftsplanung, 10 junge Damen und 2 Herren. Und ja, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, hat viel Spaß gemacht.
Mhm. Ich habe jetzt auch eben ein bisschen rausgehört, dass sich die Studierenden dann natürlich auch offensichtlich in diesem Stadtteil aufgehalten haben. Vorhin wurde auch schon angesprochen, dass mit Kindern und Jugendlichen und auch Alleinerziehenden gesprochen wurde. Mhm. Mich interessiert noch so ein bisschen praktisch die Systematik dahinter. Wie ist man denn zu diesen Analysenergebnissen gekommen? Also ich habe jetzt schon Interviews und Befragungen rausgehört und ansonsten wurden ja so ein paar Grundstichpunkte abgeklappert, unter denen man sich eben diesen Stadtteil angucken kann. Dazu gehören zum Beispiel Möblierung, hatten wir jetzt schon gehört, sind da Bänke oder nicht. Auch das Sicherheitsgefühl hatten wir schon angesprochen. Ansonsten natürlich auch noch Treffpunkte, Freizeitangebote oder auch die Alltagswege. Gibt es da noch Aspekte, die man besonders nennen kann, die auch noch ganz wichtig sind? Wenn nicht, ist das auch in Ordnung.
Nee, es war zunächst schon auch wichtig, dass die Studierenden die Statistiken nochmal ausgewertet haben, die es zu diesen Stadtteilen gibt. Ohne das wäre die Gruppe, die sich mit Süsterfeld-Helleböen beschäftigt hat, vielleicht auch gar nicht darauf gekommen, mal danach zu gucken, oh, hier gibt es besonders viele Alleinerziehende. Das ist ja irgendwie hier auffällig für diesen Stadtteil und das sollte man sich mal genauer anschauen. Also das und der Anteil von älteren Leuten über 80 Jahre zum Beispiel oder so, dass das, wenn das was Auffälliges ist, dass man dann auch sagt, okay, für diese Nutzerinnengruppe, die ist so groß dort, müssen wir uns mal Gedanken machen oder mit denen möchten wir mal ins Gespräch kommen. Und dann lassen sich natürlich auch bestimmte Informationen auch beim Stadtplanungsamt in Kassel abfragen und das ist auch passiert, ja, um halt da erstmal einen Eindruck zu bekommen und vielleicht eine Idee davon, was ein Problem sein könnte oder welche Nutzung durch welche Bewohnerin man sich genauer anschauen möchte.
Mhm. Das heißt, da musste man dann auch durchaus ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob interdisziplinär das richtige Wort ist, aber man musste schon breit gefächert gucken, was haben wir überhaupt für Gegebenheiten und an wen können wir uns überhaupt wenden. Stichwort und, Senioren jetzt auch gerade.
Ja, unbedingt. Das ist ja auch eine der großen Herausforderungen, eine der großen Freuden und schönen Dinge bei der Stadtplanung, aber auch der großen Herausforderung, sich auch immer wieder zu fragen, wie beim Genderplanning oder der Inklusion von Menschen mit Migrationsbiografien, den vielen verschiedenen Weisen, wie man Stadt nutzen kann, das im Blick zu behalten und sich gewahr zu halten, an wen man denkt und an wen man nicht denkt. Wir haben jetzt einige Aspekte angesprochen, auch wenn es nur um Nutzungskonflikte geht oder um Räume für Jugendliche. Aber natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass der demografische Wandel eine riesige Herausforderung ist, noch für uns, der in der Stadtplanung durchaus noch einer breiteren Thematisierung bedarf. Insofern ist das auch keine Modeerscheinung. Die Hochbetagten sind Frauen, rein statistisch, also auch da ist wichtig, sich das anzuschauen. Meistens haben diese Frauen keine guten Renten, was auch ein Ergebnis von Ungleichbehandlung ist, da sie entweder nicht verdienten vor 40, 50 Jahren, die heute in Rente sind und zu Hause die Care-Arbeit erledigt haben, oder sie wurden halt schlechter bezahlt als Männer, wenn sie denn gearbeitet haben, für die gleiche Arbeit. Und an die Frauen und auch natürlich Senioren möchte ich ja gar nicht ausschließen, denn es geht auch immer darum, eben nicht Männer und Frauen holzschnittartig gegeneinander auszuspielen. Sobald ich sage, ich denke Frauen mit oder ich denke andere Gruppen mit, sind auch nicht Männer ausgeschlossen. Aber an diese hochbetagten Frauen müssen wir auch denken, denn sie haben es ebenso verdient, in der Stadt zu leben, die mehr bietet als barrierefreies Wohnen im Alter und eine Rampe für einen Rollator.
Mhm. Und ich würde ganz gerne mal anknüpfen an sagen wir mal, das Thema Transfer. Ne? Jetzt haben wir diese großartige Studie oder diese Arbeit vorliegen, die von Studierenden und Ihnen gemacht worden ist an der Uni Kassel. Und jetzt in der Stadt haben wir ja beispielsweise verschiedene, man nennt das im Fachjargon Förderkulissen, also es gibt Städtebauförderprogramme, gerade jetzt zum Beispiel im Kasseler Osten, Waldau gehört dazu. In Kirchdittmold beschäftigt sich auch die Stadt damit, gerade diesen beschriebenen Bereich um die Teichstraße zu qualifizieren, wie Planerinnen und Planer das manchmal ganz gerne nennen. Und insgesamt gesehen ist ja, sage ich mal, so die meine Frage jetzt daran, Sie haben jetzt Erkenntnisse gewonnen und tritt man als Projekt, als Uni auch in einen Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern beispielsweise des Stadtplanungsamtes und befruchtet sich das halt in irgendeiner Form, was ja, so wie ich es jetzt begreife, was Sie rausgefunden und erforscht haben, ja durchaus wünschenswert wäre.
Ja, wann macht das? Also das passiert immer wieder, also nicht nur in unserem Projekt, sondern da gibt es durchaus einen Austausch. Es gibt auch immer wieder Menschen, die im Stadtplanungsamt arbeiten, die bei uns beispielsweise in die Projekte kommen und sich das auch anhören oder die auch zu den Projektpräsentationen kommen beispielsweise. In unserem ganz konkreten Fall ist es tatsächlich so nicht passiert. Also es hat sich im Nachhinein jetzt ein Interesse auch an dem Thema herausgestellt, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und da sind wir eigentlich jetzt gespannt, wie das weitergeht.
Und ich sag mal, Stichwort weitergehen. Wir haben ja jetzt an Ihrem konkreten Projekt mal umrissen, um was es bei diesem gendersensiblen oder gendergerechten Planen gehen kann. Und wenn Sie das jetzt auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen, die Sie ja auch mit anderen Forschenden sicherlich austauschen, wenn Sie das mal so sozusagen ins Verhältnis zur Zukunft setzen, was wäre denn da aus Ihrer Perspektive wünschenswert? Weil viele der Verbesserungsvorschläge, die ja jetzt auf der in den suburbanen Räumen, sagen wir es mal, erarbeitet worden sind, die wären ja durchaus sinnvoll, möglicherweise auch an anderen Orten umzusetzen. Also was gibt es da aus Ihrer Perspektive für Handlungsbedarfe für die Zukunft, wo wir im positiven Sinne davon profitieren können, dass Sie sich an der Uni Kassel damit beschäftigt haben?
Es hat ja durchaus schon viele Pilotprojekte gegeben. In vielen Kommunen sind auch Kriterienkataloge vorhanden. Das trifft jetzt für Kassel noch nicht zu. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es keinen Kriterienkatalog für frauengerechtes oder frauenfreundliches Plan, auch keinen Kriterienkatalog für diversitätsorientiertes Plan. Und da wäre natürlich eine bessere Verstetigung wichtig, dass es nicht bei Pilotprojekten bleibt und man dann sagt, na gut, haben wir jetzt mal durchgeführt, ist auch irgendwie vielleicht ganz schön für manche und das war's jetzt. Also Sie haben die Förderkulisse angesprochen, da wird natürlich dann Geld investiert, um Pilotprojekte durchzuführen, aber weniger Geld für die Verstetigung. Ein anderer Aspekt ist natürlich, das war ja auch der Hintergrund, warum wir dieses Projekt angestoßen haben und angeboten haben, was auch von den Studierenden dann, auch wenn wir denen das nicht vorgegeben hatten natürlich, so gut angenommen worden ist, dass sie ja selbst eine Stellungnahme zum Schluss verfasst haben dafür, dass darüber, dass sie sich sehr wünschen, dass diese Thematik von Gender Planning und diversitätsorientierten Plan stärker auch im Curriculum verankert wird. Und da sehen wir natürlich als Lehrende unsere große Aufgabe, das Studierenden in ihrer Ausbildung halt auch mitzugeben und da Angebote zu machen. Denn weiterhin gibt es, das bekommt Henriette, glaube ich, noch häufiger mit als ich, aber wenig Expertise bei Planenden. Und es unterscheidet sich auch sehr von Kommune zu Kommune. Und man kann ja durchaus an der Resonanz, die wir jetzt und die Studierenden zu dem Projekt bekommen haben, selbst Unterschiede sehen in den verschiedenen Stadtteilen, wo es viel Interesse gibt an den Ergebnissen und auch Bemühungen vom Ortsbeirat, da was einzuspeisen und dass sich da auf Grundlage dieser Ergebnisse zu positionieren, auch was weitere Stadtteilentwicklungsprojekte angeht. Das ist halt sehr verschieden, auch selbst in Kassel.
Wir haben jetzt auch ganz viel über das Produktraum gesprochen, also was müsste entstehen, um tatsächlich Räume zu verändern. Aber was man natürlich auch immer betrachten muss, sind die Prozesse, die dahinter stehen, die Planungsprozesse, die Beteiligungsprozesse und auch die Strukturen in den Ämtern und bei den EntscheidungsträgerInnen. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass sich da noch ganz viel verändert, dass also solche Projektteams dann auch immer aus Menschen mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen Lebensrealitäten bestehen, die eben auch einen Blick haben für die unterschiedlichen Bedürfnisse und eben auch in Beteiligungsprozessen eben unterschiedliche Ansprachen nutzen, um Menschen unterschiedlich intensiv und unterschiedlich niedrig oder hochschwellig zu beteiligen. Und das wären nochmal so Aspekte, die mir auch einfallen.
Und sicher ist es dann immer einfach zu sagen, am Ende, wir brauchen eine bessere Finanzierung für solche Strukturen. Aber die bereits erwähnte Eva Keil, die in Wien seit 30 Jahren sich für gendergerechtes und diversitätsorientiertes Plan einsetzt, hat auch betont, dass es dann in langer Sicht eigentlich günstiger wird für die Kommunen auch, wenn die Stadt anders nutzbar ist und zum Beispiel auch weniger Konflikte da auftauchen und die Menschen vielleicht auch einfach gerne dort wohnen und nicht wieder wegziehen und dann in einer anderen Kommune ihre Steuern zahlen.
Jetzt, wir bewegen uns ganz, ganz akut auf die Zielgerade unseres Stadtlabors zu. Wer jetzt neugierig geworden ist, jetzt dürfen Sie einen kleinen Werbeblock machen und möchte dieses Werk, 350-Seiten-Werk, irgendwie bekommen. Wo kann man das abrufen? Bitte nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer einen kurzen Hinweis dazu, wie man das, wie man da rankommt.
Wir sind erstmal noch nicht davon ausgegangen, die Studierenden glaube ich auch nicht, obwohl die Freude auf deren Seite auch sehr groß ist über das Interesse, was jetzt im Nachhinein dieser Thematik und auch ihrem Reader entgegengebracht wird. Wir sind da erstmal nicht von ausgegangen und deswegen gibt es auch noch keine Webseite, wo man diesen Reader als Datei herunterladen könnte einfach. Und bisher ist der einzusehen im DokuLab in der Dokumentations- und Medienwerkstatt vom Fachbereich. Der ist auch frei zugänglich für alle Interessierten, die da vorbeikommen möchten und einen Blick in den Reader werfen und sich vielleicht bestimmte Dinge rauskopieren oder sich das einfach mal ausführlich anschauen und zu Gemüte führen. Dort kann der eingesehen werden und über eine weitere Veröffentlichung müssen wir vielleicht nochmal nachdenken und mit den Studierenden ins Gespräch gehen.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzugucken. Genau, ich durfte da reinschauen. Also auch als jemand, der nicht Architektur, Stadt- oder Landschaftsplanung studiert hat, es ist durchaus interessant und deswegen, ja.
Nee, ich glaube, das haben die Studierenden halt auch so souverän und toll gemacht, dass es halt eine Ansprache ist an verschiedene Gruppen, genauso wie sie halt eigentlich, das ist das Schöne, wie sie eigentlich versucht haben, andere Perspektiven auf die Stadtteile und ihre Nutzung einzunehmen, dann auch im Verfassen dieses Abschlussberichts und dieses Readers an viele verschiedene Adressatinnen und Adressaten gedacht haben und es nicht rein für ein akademisches Publikum oder für Henriette und mich als Prüfende geschrieben haben, ja.
Und 350 Seiten lassen sich in dem Fall tatsächlich auch relativ kurzweilig lesen. Es sind auch viele Abbildungen dabei und es ist einfach sehr schön gestaltet, das ganze Dokument.
Okay, dann ganz, ganz herzlichen Dank. Also wie gesagt, das Doku-Lab am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung ist momentan der Ort und möglicherweise werden wir es auch noch an anderer Stelle sozusagen in die Öffentlichkeit bekommen, dieses Projekt. Ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste fürs Mitmachen. Dankeschön an Frau Behrens heute in dieser Co-Moderation, was im Stadtlabor auch keine Selbstverständlichkeit ist, aber wir laborieren ja und von daher dürfen wir solche Dinge auch mal tun und wir wünschen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark und wir verabschieden uns aus der Sendung mit einer kleinen Musik.